Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich freue mich, dass Sie die neue Folge meines Zencast hören möchten. Heute ist Feiertag, irgendein Feiertag. Heute bleibe ich zu Hause, nicht weil ich etwas feiern würde, nein. Ich könnte vielleicht das Leben feiern, aber das kann ich jeden Tag. Das Leben ist schon etwas Unbegreifliches. Wir sollten jeden Tag das Leben feiern. Vielleicht nicht den ganzen Tag über, aber doch für ein paar Minuten oder eine Stunde. Ich frage mich gerade, ob mein Meditieren nicht so etwas ist. Wenn ich morgens in Meditation sitze, dann feiere ich gewissermaßen das Leben. Mein eigenes Leben sowie das Leben der anderen. Die Tatsache, dass wir leben, dass wir jeden Morgen wieder aufwachen und in einen neuen Tag starten können, das ist doch etwas Wunderbares. Wir begeistern und interessieren uns für so viele marginale Dinge, für Möbel, für Geräte, für Autos, für Schuhe. Doch wir würdigen das Kostbarste in unserem Leben nicht. Unser Leben, der Umstand, dass wir atmen und uns bewegen können, dass wir essen und trinken können, dass wir anderen ins Gesicht sehen und mit ihnen sprechen können. Wir nehmen das alles für selbstverständlich. Dabei ist schlechterdings nichts selbstverständlich. Vielleicht müssen wir erst unsere Erfahrungen machen, schlimme Erfahrungen, um das hinreichend würdigen zu können. Doch ich wünsche niemandem, dass er oder sie schwer krank wird. Eine Krankheit kann uns wieder zur Raison rufen. Wenn wir krank da niederliegen, an die Decke starren, nichts tun können und also alles einmal geschehen lassen, dann fallen auch diese ganzen Idiotismen von uns ab. Wir glauben immer, jetzt gerade etwas Bestimmtes unbedingt besorgen zu müssen. Einkaufen gehen, die Wohnung aufräumen, Fenster putzen, den Unterschrank reparieren. Es gibt so viele Dinge, von denen wir glauben, wir müssten sie unbedingt erledigen. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass wir gar nichts mehr tun sollten. Und manche Tätigkeiten sind durchaus erforderlich. Der Punkt ist doch aber, dass wir unser Leben mit solchen Erledigungen regelrecht vollstellen. Und darüber unser wirkliches Leben, unser Sein vergessen. Wir kommen gar nicht mehr zur Besinnung, bis eine Krankheit scheinbar aus dem Nichts auftaucht und uns aus unserem Wahn herausreißt. Oder ein anderer Schicksalsschlag. Plötzlich ist alles das nicht mehr so entscheidend. Wir sind gezwungen, uns mit den grundlegenden Fakten unseres Daseins zu befassen, mit Essen und Trinken, mit Bewegung und Ruhe, mit Wahrnehmen und Spüren. Und wir können bei dieser traurigen Gelegenheit finden, dass unser Leben vor allem aus diesen einfachen Dingen besteht. Alles Übrige, um das wir sonst so viel Aufhebens machen, alles Übrige ist schon wieder vorüber. Lassen wir es fahren. In diesem Zencast geht es um die Zen-Praxis. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt ausschließlich über das Sitzen auf einem Kissen, über das Atmen oder über Kong-Ans spreche. In der Zen-Praxis erhalten wir Kong-Ans, Koans, von unseren Lehrern. Wir sollen uns mit diesen Kong-Ans irgendwie beschäftigen und auch wieder nicht. Wir sollen auf keinen Fall darüber nachdenken, denn wir werden schlüssig denkend keine Lösung finden. Wir erhalten so ein Kong-An, zum Beispiel, hörst du das Klatschen der einen Hand? Und versagen erstmal kläglich. Unser Versagen besteht darin, dass wir eine Antwort zu geben versuchen, die natürlich nicht korrekt ist. Der Lehrer fragt beispielsweise, was bedeutet das Klatschen mit einer Hand? Und wir antworten irgendein verquollenes Zeug, was natürlich nicht auf den Punkt trifft. Was sollen wir auch antworten? Wir haben uns nie mit der Frage befasst, was das Klatschen mit einer Hand bedeuten oder sein soll. Wir klatschen, wenn überhaupt, mit beiden Händen. Oder wir klatschen mit den Händen auf unsere Schenkel wie die Bayern. Aber das ist es auch nicht. Was will dieser Mensch überhaupt von mir? Oder ein anderes Kongern. Warum hat Bodhidharma keinen Bart? Neben dem Lehrer hängt vielleicht ein Rollbild von eben diesem Bodhidharma, der einen dichten schwarzen Bart trägt. Und jetzt stellt unser Lehrer die Frage, warum hat er keinen Bart? Ja, das ist in der Tat eine interessante Frage. Unser Lehrer erklärt uns, dass diese Frage ein sogenanntes Angriffskongan sei. Derjenige, der mich das fragt, greift mich also gerade an. Gut zu wissen. Ich wäre nicht von selbst darauf gekommen. Er oder sie greift mich an, weil er mich provozieren will. Da hängt doch dieses Bild mit dem Rauschebart. Und jetzt diese Frage. Was sollen wir darauf antworten? Solche Kongans sind unbequem. Ich finde sie deshalb unbequem, weil ich oft nichts damit anfangen kann. Mir ist es schlicht egal, warum Bodhidharma keinen Bart oder doch einen Bart hat. Und auch das Klatschen mit einer Hand ruft jetzt keine Zweifel in mir hervor. Es gibt aber andere Kongans, öffentliche Fälle, die mich spontan ansprechen. Zum Beispiel, die tausend Dinge kehren zum einen zurück. Wohin kehrt das eine zurück? Damit kann ich durchaus etwas anfangen. Das setzt gleich etwas in Gang bei mir. Zen-Meister Wubong pflegte zu sagen, wenn wir Kongans nicht mögen, dann mögen wir das Leben nicht. Denn unser Leben stellt uns täglich vor neue Kongans. Gemeint waren neue Herausforderungen, die sich mit unserem gewohnten Denken nicht mehr lösen oder bewältigen lassen. Ein anderes klassisches Kongan geht ungefähr so. Die Mönche in einem chinesischen Zen-Tempel stritten sich um eine Katze. Die Mönche aus der südlichen Halle behaupteten, das ist unsere Katze. Und die Mönche aus der nördlichen Halle beanspruchten die Katze für sich. Als Zen-Meister Nanzen von diesem Streit hörte, rief er die Mönche zusammen, griff die Katze am Schwanz, hielt sie hoch und zeigte sein scharfes Rasiermesser. Wenn mir einer von euch Mönchen ein echtes Wort sagen kann, dann kann ich das Leben dieser Katze retten. Wenn nicht, dann schneide ich sie mitten entzwei. Die Mönche standen nur verdutzt da und konnten kein Wort herausbringen, schon gar kein echtes Wort. Also schnitt der Zen-Meister die Katze entzwei und ging wieder zurück in seine Kammer. Am Abend kehrte sein Meisterschüler, der spätere Zen-Meister Zhou Shu, von einer Wanderung zurück und Nanzen erzählte ihm von dem Vorfall. Zhou Shu zog einen seiner Sandalen aus, legte ihn sich auf den Kopf und ging wieder hinaus. Zen-Meister Nanzen rief ihm nach, »Wenn du dabei gewesen wärst, hätte ich die Katze retten können.« Ist das nicht eine verrückte, eine wilde Geschichte, eine provozierende Geschichte? Ein Zen-Meister, der eine Katze tötet, ist das nicht empörend? Und warum werden solche grausigen Geschichten für das Lehren verwendet? Wenn wir unsere Empörung mal beiseite lassen, fällt die Antwort ziemlich leicht. Weil das Leben nun mal so ist. Die Menschen verhalten sich eben so. Die Menschen töten oder lassen ein Töten geschehen, weil sie festgefahren sind. Weil sie in anderen Geschichten festhängen. Diese Zen-Mönche, wieso streiten die sich überhaupt darum, wem die Katze gehört? Gerade als Zen-Mönche müssten sie doch wissen, dass die Katze niemandem gehört. Gehören oder nicht gehören, das sind nur Worte, nur Illusionen, nur Konstrukte. Worin besteht das echte Leben? Der Zen-Meister hat die Lage gleich durchschaut und seinen Mönchen einen Spiegel vorgehalten. Gut, er hätte die Katze nicht wirklich töten müssen. Doch er wollte vielleicht zu einem besonders drastischen Mittel greifen. Spielt jetzt auch keine Rolle. Er hat es getan und diese ganze Geschichte wühlt etwas auf. Diese Geschichte wirft ein Licht auf unser Handeln allgemein. Ich möchte in dieser Folge über das Leben sprechen, über das alltägliche Leben, über meinen Alltag, über unseren Alltag, über das Leben der Menschen, wie es nun einmal ist. Auch wenn wir Zen üben, wenn wir täglich meditieren und fromme Bücher lesen, wir bleiben doch in dieser Welt und sind ihren Gesetzen unterworfen. Eines dieser Gesetze handelt von Ursache und Wirkung. Egal was ich tue, alles hat eine Wirkung, hat Konsequenzen. Wenn ich anderen Menschen helfe, dann hat das seine Folgen. Und wenn ich anderen Menschen nicht helfe, sondern sie betrüge oder mich sonst wie zu bereichern suche, dann wird das auch Folgen haben. Selbst wenn ich juristisch nicht belangt werde oder werden kann. Es gibt ja so viele Verbrechen, die nur deswegen keine Verbrechen sind, weil die Urheber nicht belangt werden können. Menschen, die sich über die Maßen bereichern und das auf Kosten von anderen, auf Kosten der Allgemeinheit tun. Wir kennen das aus den Nachrichten. Es empört uns und bringt uns vielleicht dazu, eine dieser schrägen Parteien zu wählen, die gegen alles sind. Das ist menschlich, hilft aber auch nicht. Es ist kein billiger Trost, wenn ich mir sage, dass auch solche ungeahnten Vergehen ihre Folgen haben. Diese Menschen kommen vielleicht ungeschoren davon, doch sie haben sich unrechtmäßig bereichert. Sie werden jetzt vielleicht sagen, na und? Das interessiert diese Leute doch nicht. Die haben ihre Schäfchen ins Trockene gebracht, wie man sagt. Denen sind moralische Standards egal. Die leben in einer schönen Villa, fahren einen teuren Wagen und genießen ihr Leben in vollen Zügen. Auf Kosten der anderen, die tatenlos mit ansehen müssen, wie Ungerechtigkeit funktioniert. Das stimmt auf der einen Seite. Und trotzdem sage ich, dieses Verhalten, dieses sich bereichern hat Folgen. Alles hat Folgen. Das müssen wir uns klar machen. Und ich meine jetzt nicht, dass die gerechte Strafe schon jeden ereilen werde, das jüngste Gericht. Das kann ich so gar nicht sagen, auch weil ich den Begriff Strafe fragwürdig finde. Ich weiß, dass es religiöse Lehren gibt, die mit den Begriffen Sünde und Strafe operieren. Ich halte das nicht für adäquat. Ich möchte mich darüber kurz auslassen. Später komme ich nochmal auf die Kongans zurück. Alles hat seine Folgen. Alles, was ich tue, wird Konsequenzen haben. Ich frage mich gerade, ob es wohl jemanden gibt, der das in Frage stellen würde. Natürlich hat alles seine Folgen. Ich öffne das Fenster und werfe eine leere Dose auf die Straße. Die Dose schlägt entweder auf dem Asphalt auf oder trifft sogar einen Menschen. Ich könnte sagen, wenn sie nur auf dem Boden aufschlägt, dann hätte das keine Folgen. Stimmt aber so nicht. Selbst wenn niemand zu Schaden kommt dabei, es hat seine Folgen. Ich kenne diese Folgen nur nicht. Es könnte sein, dass eine Nachbarin zufällig aus dem Fenster schaut und mich beobachtet. Diese Frau denkt sich vielleicht, was für ein Schmock ich bin und erzählt das bei der nächsten Gelegenheit einer ihrer Bekannten, die mich vielleicht ebenfalls kennt. Und so weiter. Das sind viele vielleicht, aber darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass eine Handlung weitere Handlungen, viele Reaktionen und Stellungnahmen nach sich ziehen kann und nicht selten auch tut. Meine unbedachte oder sogar mutwillige Aktion könnte bald wieder auf mich zurückfallen. Es könnte sein, das ist jetzt konjunktiv, denn ich weiß das meistenteils gar nicht, es könnte sein, dass ich nicht einmal merke, dass mein damaliges Verhalten der Auslöser war, doch ich habe jetzt ein kleines Problem, dessen Zustandekommen ich mir nicht erklären kann. Ein Nachbar raunzt mich abends an. Es geht um eine Bagatelle, doch er raunzt mit einer Heftigkeit, die mich schon verstören kann, und ich habe nicht die geringste Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht ist es mir egal und ich lasse diesen Mann einfach stehen. Soll er doch raunzen. Doch seine Unmutsäußerung hat schon ihre Spuren in mir hinterlassen. Ich kann mich dagegen wehren, doch ich kann es nicht leugnen. Ich war kurzzeitig etwas vor den Kopf gestoßen. Ich war geschockt. Und dieser Schock sitzt mir noch in den Gliedern. Nicht schwer, aber dennoch. Vielleicht spreche ich diesen Mann morgen nochmal an und erfahre beiläufig, dass er von einer Nachbarin gehört hat, ich würde meinen Müll einfach aus dem Fenster werfen. Aha, daher weht der Wind. Das stimmt zwar nicht, doch er spielt jetzt auf einen Vorfall an, der tatsächlich stattgefunden hat. Das ist nur ein kleines Beispiel, doch es geht mir gerade um das Prinzip. Wir leben in einer vernetzten Welt. Das wissen wir zwar, und dennoch scheinen wir das so oft vergessen zu haben. Wir leben nicht abgetrennt von allen anderen, sondern in einer engmaschig vernetzten Welt mit allen anderen zusammen. Sie werden sich vielleicht fragen, klingt ja toll, aber was soll mir das? Das kann ich Ihnen sagen. In einer vernetzten Welt zu leben heißt, dass alle Menschen, alle Lebewesen, alle Dinge und Sachverhalte auf tausenderlei Weisen und unterschiedlichen Ebenen miteinander verbunden sind. Diese Verbundenheit und gegenseitige Abhängigkeit können wir zwar leugnen, doch wir kommen da nicht heraus. Nehmen wir die Atemluft. Wir atmen alle die gleiche Luft. Sie atmen aus und ich atme ein. Ich atme wieder aus und meine Nachbarin atmet ein. Wir haben hier keine echte Wahl. Wir können das Fenster aufreißen und lüften, doch damit lagern wir das Problem oder den Umstand nur aus. Es bleibt doch eine Luft, wenn auch in unvorstellbar großer Menge, die durch alle unsere Lungen geht. Desgleichen mit dem Wasser, mit der Erde, mit unseren Nahrungsmitteln, mit den Gegenständen und Materialien. Wir sind allein auf materieller Ebene tausendfach miteinander verbunden. Und jetzt kommt noch das Mentale, das Geistige, das Seelische hinzu. Wir leben in einem Raum, der auch ein geistiger Raum ist. Nehmen wir unsere sogenannte Öffentlichkeit, den öffentlichen Raum. Der öffentliche Raum, das ist keine Erfindung der Medien oder Politiker. Es gibt diesen öffentlichen Raum tatsächlich. Und wir alle stecken mit unseren Köpfen und Herzen, mit unseren Meinungen und Emotionen darin. Es laufen mitunter so etwas wie Schockwellen durch diesen öffentlichen Raum. Dann reden und schreiben alle laut und aufgeregt durcheinander. Irgendein Manager oder der Präsident der Vereinigten Staaten fasst seine Ignoranz oder Kaltschnäuzigkeit in wenigen Worten zusammen und schon raunt es überall. Die Menschen empören sich oder haben es immer schon gewusst und so weiter. Es gibt diesen öffentlichen Raum, der sich natürlich durch unser Mitwirken erst konstituiert. Doch in diesem Raum wirken immer irgendwelche Leute mit, selbsternannte Meinungsführer und unabhängige Anarchisten, Vertreter aus allen denkbaren Richtungen. Es braut sich regelmäßig zu einem wirren Konzert aus vielen hundert oder tausend Stimmen zusammen. Der öffentliche Raum ist eine Tatsache. Und wir betreten diesen Raum nicht nur gelegentlich, wir sind sogar ein Teil davon. Dieser öffentliche Raum konstituiert auch uns. In der Meditation werden wir ruhig und still. Ruhe betrifft das Körperliche. Unser Körper kommt zur Ruhe. Wir entspannen und atmen langsamer und tiefer. Wir spüren diese Ruhe, indem wir eine Erfahrung von Fülle machen. Wenn ich nicht bei der Sache bin und jemand schlägt einen Gong neben mir, dann registriere ich vielleicht noch diesen Gong, doch der Klang wird für mich nicht unbedingt zu einer tiefen Erfahrung. Wenn ich aber, und das passiert mir zuweilen nach einer längeren Phase des Ausruhens oder Meditierens, ganz ruhig und natürlich gesammelt bin, dann kann ein einziger Gong mich erschüttern und ergreifen. Es ist der gleiche Gong, der gleiche Klang im gleichen Raum, vielleicht sogar von der gleichen Person angeschlagen, und dennoch mache ich eine ganz andere Erfahrung. Also das ist die Ruhe, die sich körperlich niederschlägt, indem ich zur Ruhe komme und die Fülle des Seins erfahre. Etwas anderes ist die Stille. Diese Unterscheidung ist nicht absolut, doch ich greife sie auf, weil ich etwas verdeutlichen möchte. Wenn ich mich zurückziehe, mich hinlege oder hinsetze und zur Ruhe komme, indem ich ausdrücklich nichts mache, für eine Weile zumindest, sagen wir für eine halbe Stunde oder für eine Stunde, dann werde ich ruhig und erfahre diese Ruhe als ein Wohlbefinden, als tiefe Entspannung, die heilsam ist. Wenn ich noch weiter gehe und meinen Sinn darauf richte, dann kann ich auch die Stille erfahren, die gleichsam hinter der Ruhe liegt und immer eine Stille des Geistes ist. Was ist Geist? Was ist der Unterschied zwischen Körper und Geist? Ich behaupte mal, dass es letztlich keinen Unterschied gibt, denn alles ist Geist oder alles ist Körper. Es sind nur wir, die aus pragmatischen Gründen diese Unterscheidung getroffen haben und aufrechterhalten. Doch in einem letzten Sinne, in einem absoluten Sinne, gibt es diesen Unterschied nicht. Wenn ich von meinem Körper spreche, dann spreche ich immer von etwas, das ich meine. Und dieses Gemeinte ist Inhalt meines Geistes. Ich glaube zwar, dass diesem Gemeinten etwas anderes zugrunde liegt, doch ich kann gar nicht wissen, was das sein soll, denn ich operiere immer nur mit etwas Gemeintem. Das klingt jetzt sophistisch oder philosophisch, und es ist tatsächlich so, dass diese Bemerkung eine gänzlich andere Betrachtungsweise voraussetzt, die wir uns im Alltag selten leisten können. Das ändert aber nichts. Also die Stille, die eine Stille des Geistes ist. Es gibt Hinweise von Menschen, welche den Weg der Stille lange und sehr weit gegangen sind. Die sagen, dass diese Stille immer besteht, dass wir auf diese Stille hinter den Dingen achten und lauschen können, bis diese Stille uns ergreift und erfasst. Hier kommen wir in einen Bereich der religiösen Erfahrungen, der zwar grundsätzlich jedem Menschen zugänglich, aber nicht für alle realistisch ist. Sicher kann jeder Mensch die Stille erfahren, so er oder sie das wirklich möchte und sich leisten kann, für eine längere Zeit oder konsequent regelmäßig in die Übung zu gehen. Wir wissen, dass der überwiegende Teil unserer Mitmenschen das nicht tut, entweder kein Interesse oder keinen Zugang oder was auch immer nicht hat. Wir können das nicht ändern. Wer nicht meditieren und achtsam durchs Leben gehen, sondern lieber etwa auf ein Fußballspiel gehen oder ausgelassen feiern möchte, der wird eben dies tun, denn schließlich führt jeder und jede ihr eigenes Leben. Das ist nicht nur so, das hat sogar seinen guten Grund. Trotzdem können die anderen, denen an solchen Themen gelegen ist, diesen Weg in die Stille gehen, indem sie ihren Sinn, ihren Geist auf etwas richten, das über unser lebensweltliches Verstehen hinausgeht. Wir können unsere Ohren spitzen und hinter die Dinge lauschen, auf eine Art Grundrauschen, das immer vorhanden ist und wir nur nicht wahrnehmen. Dieses Grundrauschen erzeugt keinen akustischen Laut, keinen Klang und ist dennoch zu hören. Freilich ist mit diesem Hören etwas anderes gemeint. Kein physisches Hören mit unseren Ohren, sondern ein mentales, herzgeistiges Hören, das darin besteht, dass sich etwas in uns öffnet. Sobald wir in die Stille gehen, treten wir unmerklich aus unserem gewohnten Modus heraus und nehmen uns so wahr, wie wir sind. Und nicht nur das. Wir nehmen auch die Dinge und Wesen um uns herum so wahr, wie sie sich geben. Als würden wir aufwachen und vieles jetzt erst zum ersten Mal wahrnehmen. Und in dieser Wahrnehmung steckt noch etwas anderes. Wir nehmen auf direkte, unverstellte Weise etwa den Ruf eines Vogels, das Bellen eines Hundes oder die Geräusche auf der Straße wahr. In diesem Augenblick erfahren wir auch, dass wir in dieser Welt leben, mittendrin und mit tausend Fäden verbunden. Wir wachen aus einem Traum, aus einer vertrauten Illusion auf, in der wir uns losgelöst von allem anderen nicht erlebt, aber doch gesehen oder verstanden haben und müssen jetzt erfahren, dass dem mitnichten so ist. Wir sind alles andere als losgelöst. Wir sind vielmehr tief verstrickt in diese Welt. Und gleichzeitig können wir einen Standpunkt einnehmen, von dem aus wir diese Verstrickungen ins Auge fassen. Wir erlangen ein umfassendes Bewusstsein für die Zusammenhänge nicht nur des Lebens im Allgemeinen, sondern auch und vor allem für unser eigenes Leben, unsere Existenz. Ich bin kein Christ und wurde auch nicht christlich erzogen. Doch es gibt so eine christliche Redensart, die ich sehr treffend finde. Gottes Wege sind unergründlich. Wenn wir den personalen Gott einmal beiseite lassen, bleiben die unergründlichen Wege in dieser Welt. Dinge passieren und scheinen eine bedenkliche Entwicklung zu nehmen, bis wieder andere Dinge passieren und alles steht plötzlich in neuem Licht da. Noch Anfang des Jahres haben wir uns gefragt, ob die Freitagsdemonstrationen der Schüler und Jugendlichen für ein gesundes Klima wohl irgendwann aufhören und in eine praktische Politik münden würden, als uns eine andere Katastrophe überraschte. Das neue Coronavirus schien aus dem Nichts zu kommen und löste die Klimademonstrationen in der Berichterstattung einfach ab. Mittlerweile lesen und hören wir, dass nicht nur die Wirtschaft betroffen und der internationale Flugverkehr zum Erliegen gekommen ist, sondern dass auch die weltweiten CO2-Emissionen um ein Drittel zurückgegangen sind. Das wird wahrscheinlich nicht dauerhaft sein. Doch für mich ist gerade das ein Zeichen für diese unergründlichen Wege. Das Virus scheint in keinem direkten Zusammenhang mit unseren CO2-Ausstößen zu stehen, und doch fällt irgendwo ein Reissack um und am anderen Ende der Welt kommt es zu einer kleinen Sensation. Wie auch immer. Wer hätte gedacht, dass ein kleines Virus uns dazu bringt, unsere Klimaziele nicht nur zu erreichen, sondern sogar noch in den Schatten zu stellen? Jetzt kommt alles darauf an, dass wir die richtigen Lehren aus dieser Situation ziehen. Das ist übrigens auch ein mögliches Kongern. Die Menschen glauben, auf ihren gewohnten Lebensstandard nicht verzichten zu können, auch wenn sie daran zugrunde gehen. Dann geht eine Krankheit um und zwingt die Menschen, ihre Lebensweise kurzfristig zu ändern. Und das alte Problem scheint sich aufzulösen. Was also werden die Menschen jetzt tun?